Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marieke und hier spreche ich mit KünstlerInnen über Bücher, die eine ganz besondere Auswirkung auf ihr Leben, auf ihre Kreativität und auf ihren Beruf hatten. Mein heutiger Gast ist der Krimi-Autor Arne Dessaul und er hat uns nicht nur einen interessanten Einblick in das Verlagswesen und in das Autorenleben gegeben, sondern hat auch drei Bücher vorgestellt, die von Politik und vom Landleben handeln. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Arne, grüß dich.
Hallo Marieke, grüß dich auch.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich kommen durfte. Das war, glaube ich, mein erster, also als Podcast, nee, nicht ganz der erste, aber so für so ein längeres Format ist es, glaube ich, tatsächlich mein erster Podcast. Also ganz, ganz lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch schon ganz gespannt, worüber wir heute so quatschen. Und damit die anderen auch wissen, um wen es überhaupt geht, stelle ich dich einmal kurz vor.
Okay.
Du bist Krimi-Autor.
Ja.
Du hast mittlerweile 5 Bücher veröffentlicht.
Mhm.
Und der nächste ist auch schon auf dem Weg sozusagen. Am 1. November 2021 kommt der nächste Roman raus, der heißt Ihr letztes Stück. Und nebenbei sozusagen arbeitest du an der Ruhr-Uni in Bochum, mhm, ja, in der Hochschulkommunikation, ja, beziehungsweise in der Online-Redaktion. Mhm. Also da quasi auch in der schreibenden Zunft.
Genau. Überall am Schreiben.
Und natürlich auch am Lesen.
Genau. Das Lesen war auch erst da, sage ich jetzt mal, kam weit vor dem Schreiben.
Mhm. Du hast ja auch mir geschrieben, dass du immer so Phasen hast. Also wenn du viel schreibst, dann liest du eher wenig, hast du gemeint. Und jetzt zuletzt war eher so eine lesende Phase.
Genau. Ich hatte tatsächlich also 3 Bücher, die jetzt noch nicht erschienen sind, inklusive Ihr letztes Stück. Und dachte ich, jetzt soll ich jetzt noch ein Buch schreiben, wo ich dann noch 2 Jahre drauf warten muss, bis das mal erscheint. Dachte ich, jetzt lese ich mal einfach. Und es ist so eine Phase tatsächlich geworden, wo ich jetzt seit dem Frühjahr oder sowas durchgehend Bücher gelesen habe. Und zum Teil auch, ich leihe viele Bücher in der Stadtbücherei hier in Bochum. Und da habe ich mir immer so 4 auf einmal geliehen und hatte die meistens nach 2 Wochen schon alle 4 durch. Ne? Waren jetzt auch mal kürzere dabei mit 130 Seiten, aber auch so normal lange mit 350, 400 Seiten und habe so also 2 Bücher die Woche. Das ist für meine Verhältnisse relativ viel. Und tatsächlich habe ich es auch mal geschafft, weil ich bin sonst ein großer Krimi-Leser, mal viele Bücher zu lesen, die halt keine Krimis sind. Die so, glaube ich, wenn es ein Film wäre, würde das so unter Drama laufen, also die jetzt keine bestimmten Genre, also nicht New Adult oder Romance oder Thriller oder sonst irgendwas, was wären, sondern einfach die so normale Geschichten halt. Also ich glaube, das Drama ist sogar so ein offizieller Begriff für diese Art von Literatur.
Weil du gerade meintest, du wolltest dann nicht noch ein Buch schreiben, auf das du 2 Jahre warten musst. Hast du jetzt die 3 Bücher, die quasi in der Schublade schon fertig geschrieben liegen, hast du für die schon einen Verlag? Also kommen die auf jeden Fall raus?
Ich habe für alle 3 tatsächlich einen Vertrag und einen Verlag. Also für die beiden Krimis, die kommen. Der eine im November halt ihr letztes Stück. Da gibt es halt ein Nachfolgebuch, was auch schon beim selben Verlag, im Maximum Verlag, auch schon fest eingeplant ist fürs nächste Jahr. Und das dritte Buch ist so ein dystopisches. Da habe ich auch einen Verlagsvertrag, aber da ist ein bisschen der Kontakt zum Verlag abgebrochen und ich kann es noch nicht so richtig nachvollziehen, warum das gekommen ist. Ne? Also ich denke mir aber gut, ich habe den Vertrag und irgendwie wird es schon passen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Chaot, der da den Verlag leitet. Und ich gehe mal einfach vom Besten aus, dass es irgendwann rauskommt. Das ist so eine kleine dystopische Geschichte. Und ich bin mal gespannt, wie da meine Leserinnen und Leser darauf reagieren, die mich sonst nur so als Krimi-Schreiber kennen. Aber
ja, okay.
Mal gucken.
Das heißt, du veröffentlichst auch in verschiedenen Verlegen?
Das hat sich jetzt so ergeben. Ich hatte für die ersten beiden Bücher hatte ich einen Verlag, den Gemeiner Verlag. Dann haben sich die Wege getrennt, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber. Und ich habe 3 Bücher als Self-Publisher rausgebracht und wurde dann von einem Verlag, von dem Maximum Verlag sozusagen angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, für die, also bei denen Bücher zu veröffentlichen. Und nach drei Büchern als Self-Publisher, muss ich sagen, reichte es auch mal irgendwie. Man kommt immer irgendwie an Grenzen, wenn man das selbst macht. Ne? Viele, ja, die vielleicht auch so ein bisschen offensiver jetzt rangehen und direkt irgendwo hinlaufen zu Buchhandlungen oder so, die sind da vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Aber bei mir, ich bin jetzt auch nicht richtig schüchtern, aber irgendwie so dieses Klinkenputzen im wortwörtlichen Sinne, das ist jetzt nicht so meins. Ne? Und von daher habe ich wahrscheinlich auch ein paar Möglichkeiten verschenkt oder vielleicht sind die Bücher auch einfach nicht gut genug gewesen, dass es jetzt Tausende von Verkaufszahlen gegeben hätte. Aber naja, egal, jetzt ist es halt wieder ein Verlag oder zwei Verlage sogar und fühle ich mich jetzt schon eigentlich ganz gut aufgehoben, vor allen Dingen bei dem Maximum Verlag, wo halt feststeht, dass die beiden Bücher auch erscheinen werden, bei dem anderen Verlag, dessen Namen ich jetzt mal nicht sage, weil das ja noch ein bisschen unsicher alles ist, da hoffe ich einfach aufs Beste.
Alles klar. Dann lass uns mal mit dem ersten Buch loslegen.
Ja, genau. Also ich habe im Sommer habe ich einen Autoren kennengelernt. Ich hatte schon auf Instagram, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, schon ein paar Mal Cover gesehen von seinen Büchern. Aber ich kannte den Namen vorher überhaupt nicht. Es ist Kent Herroof. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Das ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, der leider vor, ich glaube, 4, 5 Jahren verstorben ist. Und er hat 6 Romane geschrieben, die alle in einer fiktiven Kleinstadt in Colorado spielen. Holt heißt die. Und die beiden, also dieses Abendrot, das ist das, was mir bisher von den 4, die ich gelesen habe, am besten gefallen hat. Aber man muss dazu sagen, bisher sind 4 auch nur auf Deutsch erschienen. Das 5. erscheint meiner Meinung nach im Herbst noch. Und die spielen entweder in den 10er Jahren, sind die neueren, oder in den 80er Jahren. Das wird nicht genau gesagt. Also dieses Abendrot spielt auf jeden Fall in den 80er Jahren, weil du hast da eine Schule und du siehst halt, dass die Lehrer dann noch diese Matrizen haben, wo man irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist wahrscheinlich zu jung dafür. Also als ich noch zur Schule ging und die Lehrer Unterlagen für den Unterricht vervielfältigen mussten, dann gab es so Matrizen. Das heißt, du hast so Papier irgendwo eingespannt mit so einem, dann gab es so einen Vordruck und dann ist es so mit so blauer Tinte, wurde das dann so vervielfältigt. Die mussten das dann so drehen. Das ist also altertümliche Technik. Ne? Also das ist wirklich so eindeutig 80er Jahre und die rauchen auch alle, drin. Und ich meine, einmal wird auch Ronald Reagan als Präsident erwähnt. Also es muss in den 80er spielen. Und dieses Abendrot versteht man eigentlich am besten, wenn man das Lied davor auch gelesen hat, Lied der Weite, weil das ist ungefähr das gleiche Personal und in Lied der Weite werden halt die Personen so ein bisschen eingeführt und das sind wirklich, deswegen mag ich diese Bücher auch so gerne, das sind also Menschen wirklich wie du und ich, das sind jetzt keine Heldinnen und Helden des Alltags, es sei denn, man erkennt diese Kleinigkeiten, die sie tun, als heldenhaftes Verhalten an. Die sind halt alle sehr demütig, sehr dankbar, sehr schnell glücklich, sehr hilfsbereit. Und das ist echt erstaunlich. Das ist wirklich, also es gibt da zwei Brüder, die McPhersons, die müssten so Mitte 50, Ende 50, um die 60 herum sein. Die führen so eine Farm mit Kühen und Pferden. Und als die noch Kinder waren oder Jugendliche, sind halt deren Eltern umgekommen. Und seitdem führen die diese Farm und machen nichts anderes. Sie hatten beide nie Freundinnen, waren nie verheiratet, haben immer nur da als Brüder zusammen auf dieser Farm gelebt. Und dann gibt es halt auch noch in dem Vorbuch, also im Lied der Weite, eine Schülerin, eine Highschool-Schülerin, die ist 17, die wird ungewollt schwanger und möchte das Kind aber gerne haben. Sie hat eine Mutter und die Mutter findet das total schrecklich. Die Mutter ist auch schrecklich. Und setzt dieses Kind vor die Tür. Also im wahrsten Sinne des Wortes, schmeißt sie raus. Und das Mädel, die Victoria, in ihrer Not, fällt ihr nur ein, dass sie sich an ihre Lehrerin wenden kann. Da geht sie auch hin und erzählt ihr alles. Und die nimmt sie dann halt auch für ein paar Tage auf, hat aber selbst einen kranken Vater, der sie pflegt. Und das passt irgendwie nicht. Und der fällt dann ein, dass sie diese Victoria zu diesen McPhersons-Brüdern bringt, die ja wirklich da wie Einsiedler irgendwo auch 10, 15 Kilometer entfernt von der Kleinstadt auf dieser Farm wohnen und bringt dann einfach sozusagen dieses Mädchen mit und sagt, hier, wäre das nicht was für euch, dass wir dieses Mädchen brauchen. Das ist eigentlich eine total bizarre Situation, weil man hat diese Brüder vorher schon ganz gut kennengelernt und weiß genau, dass die da eigentlich keinen Bock drauf haben dürften, da jetzt so ein Schulmädel auf einmal bei sich aufzunehmen. Und dann dauert es halt so ein bisschen, bis sie sich so beschnuppert haben, aber irgendwann akzeptieren sie dann einander und können dann auch ein bisschen was miteinander anfangen. Und da entwickelt sich dann halt das in den Brüdern, dass es halt so herzensgute Menschen sind, dass sie dann tatsächlich nichts anderes mehr als Ziel haben, als es der Victoria so gemütlich und schön wie möglich zu machen. Das ist echt so, das rührt einen wirklich zu Tränen. Ne? Das ist so schön. Und das endet dann halt dieses Lied, der weiter das Vorbuch damit, dass halt das Kind zur Welt kommt. Und dann danach setzt dann halt dieses Abendrotbuch ein, was ich jetzt hier eigentlich vorstellen will. Wobei, dadurch, dass wir jetzt halt diese McPhersons und die Victoria schon kennen, kennen wir jetzt auch schon einen Großteil des Personals von Abendrot. Weil dann entwickelt sich diese Geschichte sozusagen, diese Konstellation zu viert dann mittlerweile, weil das Kind da ist, entwickelt sich ja Zeit weiter. Und es gibt, also man kann es jetzt nicht Konflikte nennen, aber es gibt halt Veränderungen, weil sie hat halt ihren Highschool-Abschluss noch geschafft, bevor das Kind da kommt. Und niemand ist der Überzeugung, dass die ihr Leben jetzt nur auf dieser Farm fristen soll und nichts machen soll, außer halt mal ein bisschen was im Haushalt oder denen bei dem Farmleben zu kümmern. Also auch die McPherson-Brüder sagen, Mädel, du musst jetzt noch was aus dir machen. Das heißt in dem Fall, dass sie halt auf so ein College dann geht. Ne? Dann hast du aber eine ganz fiese Szene, wo jetzt man als Leser oder ich jetzt als Leser wirklich richtig vor den Kopf gestoßen war. Du hattest halt im ersten Buch und auch im zweiten hast du jede Menge Szenen, die relativ auch manchmal auch zu detailliert beschrieben sind, wie sie halt die Kühe von dem einen Ort zum anderen treiben und welchen Bullen sie wie behandeln müssen, dass der da auf die Weide geht oder zurück ins Gatter geht. Und es gibt halt wieder so eine Szene, wo die beiden das tun, über 15 Seiten, das ist vielleicht nicht jedem gefallen oder so. Es ist eindringlich geschrieben. Und dann ist es aber so, dass dann ein Bulle halt austickt und einen der beiden Brüder tatsächlich umbringt.
Okay.
Anderen schwer verletzt. Und dann ist natürlich die Victoria, kommt natürlich, lässt alle stehen und liegen am College und kommt sofort zurück und kümmert sich halt um den Überlebenden der beiden Brüder. Und so geht es dann halt die ganze Zeit weiter. Ne? Diese McPhersons und Victoria sind für mich die Hauptfiguren. Du hast aber noch einige, die eigentlich gleichwertig sind. Im zweiten Buch ist das vor allen Dingen so ein Junge, der ist 11 Jahre alt, wo die Eltern auch tot sind und der sich um seinen Opa kümmert und ist selbst halt noch mit einem Mädchen, das gleichaltrige Mädchen befreundet, wo die zusammen irgendwie so eine Hütte ausbauen, wo sie dann so ein kleines Zuhause für sich haben und wo es dann so jetzt für Elfjährige dann jetzt auch so ein bisschen romantisch auch wird zwischen den beiden. Aber das Problem ist wiederum, dass die Freundin von ihm, also das Mädchen, deren Mutter wurde frisch von dem Mann verlassen und die Mutter hat jetzt irgendwie richtig Probleme halt mit Alkohol und Tabletten und allem möglichen und kommt fast unter die Räder. Und um diesen Prozess aber nicht bis zum Ende kommen zu lassen, beschließt die dann halt mit ihren Töchtern, es sind dann 2 Töchter, wegzuziehen. Das heißt, dieser Junge verliert nun seine beste Freundin und die beste Freundin verliert ihn. Und das sind so kleine Dramen, die sich dann so abspielen.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also sind das dann so einzelne Episoden, die erzählt werden? Oder ist es als durchgehender Roman geschrieben?
Nee, ist ein durchgehender Roman. Es wechselt halt auch immer, die Schauplätze wechseln sozusagen. Ne? Also es gibt in dem Abendrot gibt es 4 Grundhandlungen. Das ist einmal halt die McPhersons mit der Victoria. Dann ist es, dessen Name ich jetzt nicht parat, aber ich habe das Buch auch nur aus der Bücherei, deswegen kann ich es auch gerade nicht nachschlagen. Und dann hast du noch den Tom Guthrie, das ist auch ein Lehrer an der Schule, der wurde auch von seiner Frau verlassen. Und dann hast du noch, das ist auch so das größte Elend in dem Buch, hast du noch eine Familie, wo die Eltern, die wohnen in so einem Trailerpark, also in so einem Wohnwagen mehr oder weniger, sind total unordentlich und die sind, glaube ich, auch so geistig so ein bisschen minder bemittelt. Ne? Das wird jetzt nicht so hundertprozentig gesagt, man merkt es aber beim Lesen. Die sind halt so sehr einfach, die lieben sich total und lieben auch ihre Kinder, sind aber so von ihren kognitiven Fähigkeiten einfach nicht in der Lage, Eltern zu sein, kommt noch hinzu, dass der Onkel des Vaters, das ist so ein Rumtreiber, Halodri, auch so ein bisschen so ein Schläger, dass der dann bei diesem, bei den Leuten dann auftaucht in dem Wohnwagen und dann da sozusagen mit einzieht und schnappt sich sofort das beste Zimmer und dann ist er ständig betrunken. Dann verkloppt er entweder die Kinder oder seinen Neffen. Das ist irgendwie ganz furchtbar. Und der mit so einem Gürtel peitscht er dann auf die Kinder ein. Das kommt dann in der Schule raus. Einerseits ist es ein bisschen brutal in dem Moment, aber du merkst halt trotzdem, dass sie alle irgendwie trotzdem versuchen, das Beste aus dem Leben zu machen. Ne?
Okay. Ja. Also zusammengefasst, damit wir nicht gar alles verraten aus dem Buch. Also es geht wirklich einfach so um Alltagsdramen eigentlich, also genau. So Tragödien von ganz normalen Menschen.
Genau, aber auch Glücksmomente, ne? Also es ist halt das Tragische und das, also komisch ist es nicht, aber das Schönere nimmt halt auch glückliche Wendungen, trotz der Tragik.
Du hast gemeint, es gibt 6 Romane insgesamt und 4 davon sind auf Deutsch schon erschienen. Sind die denn alle in eine Reihenfolge zu bringen? Also muss man die hintereinander lesen? Bauen die alle aufeinander auf? Oder ist das jetzt nur bei diesen beiden so, die du jetzt genannt hast? Also Lied der Weite und Abendrot.
Genau. Ich kann zu den beiden, die noch nicht übersetzt sind, nichts sagen. Ich meine, ich hätte irgendwo, als ich mal was über den Menschen im Internet recherchiert habe, gesehen, dass das Buch, was als nächstes erscheint, auch wieder in den 80er Jahren spielt. Von daher kann ich jetzt nicht ausschließen, dass man das hätte eigentlich vor Lied der Weite gelesen haben müssen, was höchstens auf Englisch möglich gewesen wäre. Von den 4, die da sind, ist Lied der Weite und Abendrot bauen aufeinander auf, spielen beide in den 80er Jahren. Und die anderen beiden Bücher, das eine heißt Unsere Seelen bei Nacht. Das ist auch verfilmt worden mit Jane Fonda und Robert Redford. Das spielt auf jeden Fall in den Nuller- oder Zehnerjahren. Und da ist es dann so, dass die tatsächlich so zwischendurch in 1-2 Absätzen darüber sprechen, dass es halt ein Buch gibt über diese fiktive Kleinstadt, in der gewisse Menschen beschrieben werden. Also wenn man die anderen Bücher gelesen hat, weiß man, dass es halt um die McPhersons und so weiter geht und um Victoria, wird aber nicht explizit gesagt.
Okay.
Ja. Und dann das andere, was auch in den 2000ern spielt, das heißt, ich habe es ja neulich erst gelesen, kostbare irgendwas, ne? Irgendwas mit kostbar auf jeden Fall. Das spielt auch in den Nullern oder 2010ern und da ist es tatsächlich so, dass der Mensch, die Hauptfigur ist einer, der am Anfang des Buches erfährt, dass er halt ganz schlimm Krebs hat und diesen Sommer nicht mehr überleben wird. Aber zu den Orten, zu denen er nochmal hinreist mit seiner Familie, bevor er stirbt, gehört halt die Farm der McPhersons. Das heißt, 30 Jahre später oder 20 Jahre, es wird nicht ganz klar, fahren die an der Farm vorbei und der im Sterben befindliche Mann erzählt den anderen, dass halt damals diese McPhersons da wohnten und dass die ein junges Mädchen aufgenommen haben, was mittlerweile halt erwachsen ist und sogar die Kinder sind erwachsen. Also erfährst du zumindest als Leser, dass es für die gut ausgegangen ist, für Victoria und so. Ne?
Alles klar.
Ja.
Okay. Ja, auf jeden Fall voll spannend, dass der Autor da eigentlich so eine kleine Welt aufgebaut hat und die halt in diesen 6 Romanen irgendwie immer weiterführt.
Genau, so kann man sagen. Irgendwer hat so geschrieben, so ein Kritiker, wäre nie auf die Idee gekommen, sich mit so einer Kleinstadt in Colorado zu beschäftigen. Aber wenn man einmal damit angefangen hat, kommt man nicht mehr davon los.
Ja, wenn man dann irgendwie so eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut und gerade wenn sich das über mehrere Bücher hinwegzieht und einfach so tragische Geschichten sind, dann will man ja auch irgendwie wissen, wie es da weitergeht.
Ja, stimmt. In manchen Fällen ging es halt dann nicht weiter, weil es nicht wieder aufgegriffen wurde später. Also diese die Jugendlichen und die Kinder, da weiß man nicht, was aus denen geworden ist, sage ich jetzt mal. Weil noch einige wirklich, die so zwischen 10 und 12 sind, da erfährt man nichts, was aus denen geworden ist. Ne?
Hast du in deinen Büchern auch wiederkehrende Charaktere?
Ja, ich habe einen Kriminalhauptkommissar, Helmut Jordan, der arbeitet in den ersten 5 Büchern für die Kripo in Wolfenbüttel. Das ist meine alte Heimat. Ich wohne jetzt in Bochum, aber Wolfenbüttel ist meine alte Heimat. Da arbeitet der und der taucht in den 5 Büchern, die bisher erschienen sind, ist er die Hauptfigur gewesen. Ab dem 6. Buch ist er eher nur noch eine Nebenfigur. Mhm. Dann habe ich Lisa Bertram, das ist sozusagen Helmuts Kollegin, die ist auch halt Kriminaloberkommissarin in dem Fall, die ist noch ein bisschen was jünger. Und die ist bis auf in einem der 5 ersten Bücher auch immer dabei. Eins spielt halt in so einer Zeit, wo sie noch zu jung gewesen wäre, aber die anderen 4 ist sie dabei. Und sie ist jetzt im 6. Krimi, in ihr letztes Stück ist sie sozusagen eine der beiden Hauptfiguren. Wobei ich finde es halt für mich als Mann immer ein bisschen schwierig, jetzt so mich zu sehr in eine Frau hineinzuversetzen. Ich versuche es halt dann eher so dann beruflich nur zu machen. Ne? Also, dass sie, dann steht also ihr Job jetzt im Vordergrund. Ab und zu geht es dann halt auch, sie hat halt einen Freund, der auch Polizist ist und so, da geht es halt ein bisschen um die Beziehung der beiden. Aber im Großen und Ganzen versuche ich mich da so aufs Berufliche von ihr und sie als gute Polizistin darzustellen halt. Ne? Okay. Also, ich finde es schwer, ich ziehe immer den Hut. Gerade wenn ich Bücher von Frauen lese, die Männer als Helden haben und wo ich denke, boah, das ist ja so super nah dran oder noch besser als nah dran. Das ist so, aber ich für mich ist es schwierig. Ne? Ich habe auch schon von einigen gehört, auch von meiner eigenen Frau, dass die eine oder andere Figur auch aus den ersten Büchern, so Nebenfiguren, dass sie zu klischeehaft waren und sowas. Ja. Ich glaube, bei der Lisa Bertram geht's, glaube ich, die... Da habe ich mir auch am meisten Mühe gegeben, weil ich die halt über die ganzen Bücher transportiert habe und der hat sie sich auch so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, das ist schon soweit ganz in Ordnung, aber so gerade in den frühen Büchern ist es vielleicht schon mal hin und wieder ein bisschen klischeehaft vorbei. Es gibt ja, weiß ich, 40 Millionen Frauen in Deutschland, wird sicherlich auch 3-4 geben, die diesem Klischee entsprechen, die ich da beschrieben habe oder sowas. Ne? Aber trotzdem ist es in der heutigen Zeit, sind wir ja alle ein bisschen vorsichtiger geworden oder rücksichtsvoller und schlauer. Und ich würde es, also was ich 2013 geschrieben habe, heute nicht mehr 1:1 schreiben.
Okay.
Ja. Mhm. Ist das nicht schlimm, es hört sich jetzt dramatischer an, als jetzt eine Frau, die am Spiegel steht und sich schön findet. Also sowas wird es wahrscheinlich auch geben.
Sowas wird es bestimmt auch geben, ja. Ja. Also, wie es halt das Gegenteil leider auch gibt, aber
genau.
Klar. Wollen wir zum zweiten Buch kommen?
Genau. Da, wolltest du es anmoderieren oder soll ich?
Du darfst gerne.
Mach du doch.
Okay, das ist ein top aktuelles Buch, nämlich Über Menschen von Julie C. Das ist dieses Jahr erst erschienen und spielt ja auch eher im ländlichen Bereich. Worum geht's denn?
Genau. Also ich finde es lustig, dass die Julie C. vor ein paar Jahren ja einen Riesenerfolg hatte mit einem Buch, was Unterleuten heißt.
Ja.
Und wo Unterleuten hat eine doppelte Bedeutung. Der Ort, in dem es spielt, heißt halt Unterleuten. Also deswegen muss man es auch Unterleuten sprechen. Und es geht natürlich, befinden sich alle auch irgendwie Unterleuten. Ne? Das ist also so ganz, ganz lustig. Ne? Diesmal hat sie halt das Buch Über Menschen genannt. Es heißt, es geht natürlich über Menschen. Also das heißt über Menschen. Und es sind auch keine Übermenschen, die da eine Rolle spielen. Das ist aber, sind so lustige Wortspiele, weil beide Bücher auch in der brandenburgischen Provinz spielen und wo sie selbst ja auch wohnt. Das ist ja ihre Wahlheimat, ist eigentlich aus Bonn. Ist aber schon lange wohl in Brandenburg. Da ist sie Richterin, auch an einem höheren Gericht. Ist auch irgendwie in der SPD zugange und hat halt schon sehr viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Mit diesem hat sie jetzt, ich glaube, im Großen und Ganzen die Leute auch überzeugt. Es ist halt so, trotzdem spalten sich die Meinungen, soweit ich weiß, daran. Ich habe also einige kritische Sachen auch schon gelesen darüber, weil sie es halt versucht, oder ich finde persönlich, es gelingt ihr auch, sie versucht halt zu zeigen, dass selbst ein mieser Nazischläger auch menschliche Seiten hat. Das ist jetzt sogar mal der schlimmste Aspekt, den ich jetzt da vorwegnehme. Sie hat halt einen Nachbarn, also du hast die Hauptfigur, das ist die Dora, die bisher in Berlin wohnte, ich glaube in so einer hippen Gegend, Prenzlauer Berg oder so, in so einer Werbeagentur arbeitete und einen tollen Freund auch hatte. Und dann kam aber Corona in dem Fall und dann hat sich dieser Freund von ihr auf einmal als Idiot entpuppt, weil er einer von denen war, man kennt es ja gerade von der ersten Zeit von Corona, dass es dann Leute gibt, die 100%ig oder 120%ig hysterisch waren, wenn man auch nur irgendwo aus dem Fenster guckte und sich schon anstecken konnte oder irgendwas. So einer ist es halt, ne? Und der nervt sie halt total. Und sie hatte aus irgendwelchen Gründen vorsorglich schon so ein Häuschen da auf dem Land gekauft. Und nachdem der Typ ihr sogar verbieten will, mit dem Hund spazieren zu gehen, weil man könnte sich ja irgendwo anstecken, dann sagt sie, nee, der nervt mich jetzt zu sehr, jetzt ziehe ich da auf dieses Land. Und so landet sie halt da in der brandenburgischen Provinz, sagt auch, sie hätte sich informiert und herausgefunden, dass der Landkreis bei der letzten Wahl 25% für die AfD gewählt hat und dass man auch wirklich jetzt nicht wissen kann, worauf man sich da einlässt. Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Der Nachbar stellt sich vor und sagt, ich bin jeder Dorfnazi. Hm. Und der andere Nachbar erzählt irgendwelche rassistischen Witze. Mhm. Und sie weiß nicht, was sie damit anfangen soll und findet alles ganz schlimm und möchte am liebsten zurück. Aber da weiß sie, ist es ja auch irgendwie doof, weil ihr Freund so ausflippt da mit dem Corona und die ganze Stimmung irgendwie so komisch ist. Und sie bleibt halt. Und diese Leute, also auch der Dorf-Nazi-Nachbar und der mit den rassistischen Witzen, helfen ihr halt, dieses Haus auf Vordermann zu bringen, was sie gekauft hat. Und vor allen Dingen diesen Garten, der dazugehört, in Betrieb zu nehmen. Und zumindest der mit den rassistischen Witzen, da stellt sich halt schnell heraus, dass der halt alle möglichen Witze erzählt und seine rassistische Witzephase ist dann auch schon nach einem Tag wieder vorbei. Dann erzählt er andere komische Witze, die alle aber irgendwie jetzt nicht wirklich lustig sind, aber der ist, sagen wir mal, obwohl er diese Sprüche und Witze erzählt hat, ist er eigentlich kein Nazi in dem Sinne. Das habe ich noch nicht mal AfD-Wähler. Der ist einer, der ja bedenkenlos was spricht. Viele würden ihn als Nazi trotzdem bezeichnen, weil das fängt ja halt schon früher an, als er vielleicht denkt, aber er ist im Grunde genommen, ich sage mal, ein gutmütiger Kerl, der ist auch mit der Pfarrerin des Dorfes verheiratet und die ist auch alles andere als AfD und Nazi. Es ist so, er ist so ein bisschen so eine komische Figur jetzt in dem Buch. Man muss es aber hinnehmen, die Witze, die er erzählt. Ja. Und ich kann verstehen, wenn jemand, sobald er den ersten Witz erzählt, dass dann jemand das Buch zumacht, ne? Weil das sind echt schlimme Witze, ne? Also muss man schon sagen, es ist schon ganz, also schon heftig, ne? Mhm. Naja, aber er entpuppt sich dann.
Aber es ist halt auch die Realität irgendwie, ne? Also es gibt halt diese Leute, die genau diese Witze erzählen.
Ja, genau. Von daher ist es schon dem Volk aufs Maul geschaut, auf jeden Fall in dem Moment. Und bei der Dorf-Nazi, der ist halt wirklich ein richtig Schlimmer. Der ist sozusagen mit seinem Vater, das erfährt man erst im Laufe des Buches, ne? Er erzählt das dann irgendwann, mit seinem Vater, als er selbst erst 14 war, waren die so regelrechte Touristen, die immer dahin gefahren sind, wo die schlimmsten Sachen passierten. Also Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, wo richtig Remi und Randale gegen Ausländer war, da sind die hin und haben da mitgemacht. Und der hat, glaube ich, auch irgendwie Leute schon, also zumindest ins Krankenhaus geprügelt und war auch schon mal im Gefängnis, weil er einen niedergestochen hat und so. Also das ist richtig ein ganz schlimmer Schläger. Und okay, da muss ich dann als Leser wirklich gucken, wo ist dann die Grenze? Ich finde, dass es die Judy C. ganz gut hinkriegt, es zu beschreiben, wie dann die Hauptfigur, die Dora, es trotzdem irgendwie dann sieht, dass selbst dieser Mensch, der hat eine Tochter, das kommt dann halt irgendwann raus, um die er sich halt auch halbwegs liebevoll kümmert. Er ist halt ein super Nachbar für sie, super hilfsbereit. Er ist tatsächlich auch so, dass er vielleicht auch ein bisschen dazugelernt hat. Da gibt es auch ein homosexuelles Pärchen in dem Dorf, dass er auch jetzt akzeptiert, Nazi, dass da halt irgendwie halt mehr in den Menschen steckt, als nur Nazi zu sein. Aber das, wenn man das lesen will, muss man das akzeptieren, dass es in dem Buch darum geht, dass da halt ein Mensch ist, der zwar eigentlich ein mieser Nazi-Schläger ist, aber halt auch andere Seiten hat. Also das muss man halt dazu sagen. Das ist jetzt so doch eine Triggerwarnung. Wir hatten ja vorher kurz drüber gesprochen. Ja. Und ich glaube, viele mögen das Buch halt trotzdem, weil letztendlich die Judy C. dieses Leben in der abgehängtesten Provinz in Brandenburg halt gut erzählt. Und wie sie halt auch, wie ich finde, schafft, zu zeigen, die Leute sind deswegen auch AfD-Wähler oder Politik verdrossen oder irgendwas, weil sie wirklich abgehängt sind. Ne? Weil da gibt es null Infrastruktur. In dem Dorf gibt es gar nichts. Das heißt, die Dora, wenn sie einkaufen muss, muss sie eine Stunde mit dem Bus irgendwo hinfahren. Arzt und so gibt es natürlich auch nicht. Und das wird dann halt so beschrieben, ohne dass jetzt jemand angeklagt wird. Ne? Also jetzt, Dora trifft dann halt eine Frau, die als Krankenpflegerin arbeitet und die auch jetzt völlig unpolitisch ist, die ihre, diese ganzen Sachen aber halt erzählt. Ne? Und das hat man ja auch schon gehört. Das ist halt, ich kenne es von meiner Heimat selbst auch, das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern bis zuletzt, bis sie gestorben sind, wohnten, hatte auch am Ende nichts mehr. Es hatte früher eine Apotheke, drei Schlachter, zwei Supermärkte, eine Post, einen Bäcker oder zwei. Und das war irgendwann alles weg.
Okay.
Alles weg. Und nun ist es so, dass man nicht zwangsläufig nur, weil alles weg ist, die AfD wählen muss. Ne? Aber es ist halt so, es sind einfach so Indizien, die einem das so ein bisschen zumindest es nichts entschuldigen dürfen oder sowas, aber die zumindest so ein Erklärungsansatz sind. Und das finde ich, wenn Literatur das schafft, wie in dem Fall die UDC, finde ich das okay. Deswegen werde ich jetzt nicht die AfD wählen, nur weil ich weiß, es gibt gute Gründe dafür, im Gegenteil. Und man kann der UDC, glaube ich, auch nicht nachsagen, dass sie irgendwie jetzt Verständnis dafür hat, dass jemand Nazischläger oder sowas ist. Ne?
Das würde ich auch überhaupt nicht so nehmen. Also ich meine, sie ist halt Autorin und sie stellt halt einen Teil der Realität dar, beziehungsweise lässt sich irgendwie davon inspirieren.
Ja, stimmt. Das ist halt, das Eis ist etwas dünner in dem Buch, glaube ich, für sie auch, weil es halt so nah ist und weil halt viele ja auch zu Recht sagen, Rassismus ist keine Meinung oder irgendwie sowas. Das ist für mich auch die richtige Position, das zu sagen. Und trotzdem schafft sie es halt, ne, das so rauszuwühlen, dass da halt irgendwie, dass man sagt, okay, das ist jetzt so, vielleicht kann man verhindern, dass noch mehr Menschen auf die schiefe Bahn kommen, indem man mal tatsächlich als Politiker, Politikerin da hinguckt und sagt, Leute, wir gucken jetzt mal, dass da wieder Infrastruktur zu euch kommt. Ne? Mhm. Dass ihr WLAN habt und ein Bus häufiger fährt und am besten auch irgendwie sich ein Arzt wieder ansiedelt und so weiter. Ich glaube, das ist, wenn das der Politik gelingt, schafft man es wahrscheinlich auch, zumindest einen Großteil der Leute wieder davon wegzuholen, die AfD zu wählen. Hoffe ich zumindest.
Das wäre natürlich wünschenswert.
Ja.
Ja, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, was dazu zu sagen, weil ich habe es, wie gesagt, nicht gelesen. Und wie du auch gesagt hast, es gibt halt solche und solche Meinungen dazu. Und was mir natürlich auch in den Sinn gekommen ist, bei diesem Punkt, dass du meinst, diese Hauptfigur, die Dora, die dann eben auch erfährt, dass ihr Nachbar da auch gute Seiten hat, ja, muss man natürlich sich auch wieder überlegen, sie wird wahrscheinlich auch dargestellt sein als junge weiße Frau. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders, wenn sie irgendwie einen anderen Hintergrund hätte. Ne? Also dann würden wahrscheinlich diese guten Seiten in Anführungszeichen gar nicht zum Vorschein kommen. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass viele Leute kritisieren, dass das so ein bisschen, wie soll ich sagen, das verdreht. Weißt du, was ich meine?
Es ist tatsächlich so, es gibt eine Szene, man muss sagen, dass der Nachbar einen Gehirntumor hat und da auch sehr drunter leidet und auch die Phasen, wo er jetzt auch schlimm ist, ich glaube, dass er hatte den nicht schon, als er 14 war, also der hat schon eine Skinhead-Nazi-Karriere hinter sich, aber jetzt im Aktuellen, wo sie ihn auch kennenlernt, sind die Phasen, wo er schlimm ist, eigentlich nur, wo er diese irren Kopfschmerzen hat durch den Tumor.
Okay.
Er ist jetzt nicht richtig geläutert, das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber dass das nochmal aus ihm rauskommt, auch Gewalttätiges und richtig Rassistisches, ist ein bisschen dadurch bedingt, dass er halt, dass dieser Tumor zuschlägt. Und es gibt eine Phase im Buch, er wird ins Krankenhaus eingeliefert und trifft dort tatsächlich auf eine Ärztin, das ist alleine wahrscheinlich schon schlimm genug gewesen, mit einem Migrationshintergrund oder sowas, also eine Schwarze oder aus dem Maghreb-Staat. Also eine, die nicht deutsch aussieht, sagen wir mal jetzt aus seiner Sicht. Und die pumpt er halt total an und will sich auch von der nicht behandeln lassen. Ne? Also das ist jetzt natürlich wesentlich weniger als die Dora-Szenen, aber das zeigt es halt, zumindest wird es halt gezeigt, dass er dann tatsächlich, sobald er auf eine Person trifft, die offenbar nicht deutsch aussieht in seinen Augen, dass er dann immer noch dieses rassistische Muster sofort wieder an den Tag legt. Das hat sich vielleicht geschickt so eingeflochten, damit dir dieser Vorwurf nicht gemacht werden kann.
Okay. Ja, also es ist ja ihre Wahlheimat, die irgendwie da ein bisschen zur Kulisse wird, sage ich mal. Deswegen gehe ich davon aus, dass die wahrscheinlich auch viel beobachtet hat einfach. Oder generell sind das natürlich Charaktere, die irgendwie heutzutage präsent sind. Und du hast ja auch gesagt, dass deine Romane in deiner Heimatstadt spielen. Lässt du dich da auch sehr inspirieren? Also von dem, was du siehst, fließt du da irgendwie Menschen ein, die du kennst oder irgendwo mal getroffen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in den ersten Büchern war das so sehr, sehr sogar. Ne? Also das erste, mein erstes Buch, Trittbrettmörder heißt das. Da habe ich tatsächlich jetzt in dem Buch waren die meisten Opfer, inklusive der vorhin geschilderten Frau, der schönen Frau im Spiegel, sozusagen ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler von mir.
Ah, okay.
Ja, also mein Abi-Jahrgang sozusagen. Da habe ich jetzt,
Witzig.
meistens habe ich dann eine Figur erschaffen, in Anführungszeichen, die sich aus mehreren ehemaligen Mitschülern zusammensetzt. Aber einige haben sich auf jeden Fall schon erkannt, ne, von meinem alten
Okay.
Abi-Jahrgang und meinen, oh ja, das bin ich und so weiter. Und da habe ich halt so einen Serienmörder sozusagen da eingeschleust dann in meinen Abi-Jahrgang, der sich aber zum 25. Abi-Jubiläum treffen wollte eigentlich. Und kurz vorher sterben halt insgesamt 8 oder 9 Leute, ne, die halt, mit denen ich sozusagen Abi gemacht habe.
Haben die das positiv aufgenommen, so
Ja,
dass
die
sie im
fanden es alle
Buch
total
vorkommt?
super. Also das erste Buch war
Okay.
auch mein erfolgreichstes, ne? Da also
Okay.
auch ein, zwei Lehrer habe ich auch einfließen lassen, die haben sich auch erkannt, obwohl es nicht 1:1 war und so. Und das war schon nett. Also es war.
Wann hast du das Buch geschrieben? War das dann auch noch zur Schulzeit oder eher
Nein,
später?
nein, nein. Das war ja, wie gesagt, also ich habe 1984 Abitur gemacht, das ist also schon ein paar Tage her. Und ich habe das dann sozusagen also zum 25. Abi-Geburtstag geschrieben.
Ah,
Hab
okay.
dabei aber aus irgendwelchen Gründen, weil ich nicht wollte, dass die Leute schon so alt alle sind, habe ich den Abi-Abschluss um 5 Jahre nach hinten geschoben auf 1989. Das spielte also 2014 sozusagen das Buch und geschrieben habe ich es ja in dem entsprechenden Winter 2013, 2014.
Wie bist du so dazu gekommen? Weil du kommst ja dann eher aus dem Journalismus. Hattest du dann schon länger den Wunsch zu schreiben?
Ich habe tatsächlich früher immer schon mal so versucht, irgendwie so einen Krimi zu schreiben. Und da fehlte mir letztens, was fehlte, war immer irgendwie so die Kurve zum letzten Drittel hin. Ne? Ich habe einige Ansätze, aber das letzte Drittel, das habe ich irgendwie nie hingekriegt, dass es dann so ein
Okay.
rundes Ende gab. Und bei diesem Trittbrettmörder habe ich es dann zum ersten Mal tatsächlich geschafft, dass ich dann sage, hier schaffe ich die Geschichte, 410 Seiten oder so. Und es gibt halt ein richtiges Ende, auch den Weg dahin und so weiter. Und das habe ich dann zum ersten Mal geschafft, also mit einem hohen Alter von 49 oder so, ne, habe ich dann das erste Mal geschafft, so ein Buch bis zum Ende zu schreiben. Und ja.
Und seitdem ja auch öfter noch.
Dann sozusagen eins pro Jahr seitdem.
Ah, krass, ja.
Ja.
Ja, cool. Lass uns direkt zum letzten Buch kommen. Das ist auch ein relativ neues Buch von 2019. Und zwar heißt es Die Kakerlake.
Genau, es ist von Ian McEwan. Ich glaube, das ist einer von den Autoren, wo ich wirklich jedes Buch von gelesen habe, zumindest jeden Roman. McEwan hat auch ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die hab ich auch nicht gelesen, aber alle Romane. Wobei die Kakerlake bezeichnet er selbst als Novelle oder Erzählung. Das ist eins von diesen Büchern mit nur 130 Seiten. Und das fängt halt damit an, dass eine Kakerlake im Körper des britischen Premierministers aufwacht.
Es ist aus der Sicht der Kakerlake geschrieben.
Genau, die ist dann sozusagen im Körper des britischen Premierministers, der jetzt in dem Fall vom Äußeren wenig Ähnlichkeit mit Boris Johnson hat, den Ideen, die ihn umtreiben, sehr. Und es kommt halt auch recht schnell heraus, dass es auch weitere Kakerlaken gibt, die in die Körper von anderen Regierungsmitgliedern geschlüpft sind. Das heißt, bei der
Okay.
ersten Kabinettssitzung ist bis auf den Außenminister sind alles eigentlich Kakerlaken,
Okay.
die jetzt halt dann England regieren. Und die Idee ist halt so, ja, so leicht dystopisch auch, weil es halt oder Science Fiction so ein bisschen jedenfalls ist ja durch die Sache mit den Kakerlaken ja ohnehin schon. Aber jedenfalls ist der Plan dieser Politiker in England, das Wirtschafts- oder das Geldflusssystem umzudrehen. Da gibt es auch einen Namen für in dem Buch, habe ich schon wieder vergessen. Jedenfalls haben die vor, einzuführen, dass wenn ich arbeiten gehe, zahle ich meinem Arbeitgeber Geld dafür, dass ich arbeiten gehe. Wenn ich aber einkaufen gehe, dann zahlt mir das Geschäft das Geld für die Ware, die ich da geholt habe, aus.
Okay.
Ja, ist ein bisschen spinnert, aber irgendwie schaffen es diese Kakerlaken-Politiker, genug Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und die schaffen es sogar, also der britische Premier, die Kakerlake, schafft es sogar, den amerikanischen Präsidenten, der sehr auffallend ähnlich mit Donald Trump, spielt ja halt vor 3 Jahren oder so, ist, zu überzeugen, das bei sich auch einzuführen. Und letztlich ist das Ganze natürlich so eine Parabel auf den Brexit, ne? Weil die versuchen halt auch die EU zu überzeugen, wissen aber, dass das nichts bringt und gehen halt ihren eigenen Weg, also ähnlich wie beim Brexit. Und letztlich erfährt man am Ende, das kann ich jetzt auch mal erzählen, das ist so ein kurzes Buch, das wird man trotzdem lesen, weil es total lustig ist. Letztlich die Idee der Kakerlaken, halt dafür zu sorgen, dass die Menschen alle wieder in Armut fallen, weil dieses System kann natürlich nicht funktionieren. Die versuchen am Ende, die Menschen versuchen Geld in den Geldautomaten reinzustopfen, weil sie halt nicht wissen, dass sie halt für Chaos sorgen und die Leute ins Elend stürzen. Wo Elend ist, ist auch viel Schmutz. Und wo viel Schmutz ist, können sich Kakerlaken besser ausbreiten. Das heißt, also am Ende des Buches erreichen sie ihr Ziel und schlüpfen wieder in ihre ursprünglichen Körper zurück.
Ah, okay.
Freuen sich auf bessere Zeiten.
Also total verrückt.
Ja, sehr gut. Aber schon ganz witzig. Ist auch nicht ekelig wegen der Kakerlaken. Das ist jetzt, passiert jetzt nicht. Sind ja alle in Menschenkörpern und die machen nichts Schlimmes. Also es ist keine einzige eklige Szene drin.
Okay, okay. Ich müsste am Anfang irgendwie denken, dass es wie so eine umgekehrte Verwandlung ist von
Kafka. Ja, tatsächlich heißt der Premierminister heißt auch wie der, wie heißt der bei Kafka bei der Verwandlung?
Samsa.
Ja, genau, der heißt, glaube ich, nur Sams oder sowas. Also ist ein Buchstabe nur anders. Also es steht auch im Klappentext drin oder im Vorwort.
Genau, Samsa heißt er, glaube ich.
Genau, das ist dann halt nur ein Buchstabe anders. Dass ja, er das okay. Halt, dass so eine kleine Hommage noch ist an Kafka bei der Gelegenheit.
Ah, das ist ja auch interessant. Okay. Ja, krass. Also nochmal ein ganz anderes Buch zum Schluss. Irgendwie eine seltsame Thematik, aber ganz witzig anscheinend.
Ja, also es ist eher witzig. Ne? Also es ist auch nicht so ein Witz, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt, weil es ist so fantastisch oder science-fictional. Ne? Also das Einzige, was halt, es wird halt dem Boris Johnson und bei der Gelegenheit auch dem Trump ein bisschen der Spiegel vors Gesicht gehalten, eh mit eurem Brexit. Das ist ja Unsinn und stürzt euch ins Elend. Das ist eine völlig schwachsinnige Idee. Und Trump ist eh schwachsinnig. Ne? Und von daher ist es halt so ein kleines, witziges Buch, wo halt jemand so Eulenspiegelei oder sowas, ne? So ein bisschen.
Ja. Also so ein, ja. Okay. Cool. Ja, dann haben wir ja mit etwas halbwegs Positiven irgendwie aufgehört. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für diese Buchempfehlungen. Und auch für den kleinen Einblick in deine Autorenarbeit.
Schön, dass ich das auch noch ein bisschen anbringen konnte. Vielleicht hat ja die eine oder der andere auch Lust, mal eins von meinen Büchern zu lesen. Wobei ich sage mal, das sind halt Krimis und da muss man halt sich für Krimis interessieren. Und die Bücher, die ich vorgestellt habe, sind halt ganz normale Bücher, die eigentlich für jede und jeden was sind. Und ich glaube, ich habe ein bisschen rauskitzeln können jetzt oder rausbringen können, wer sich wirklich für welche Bücher interessieren könnte. Und ich habe alle drei geliebt, aber ich könnte jetzt alle verstehen, die sagen, das ist mir aber jetzt zu heftig mit dem Nazi oder das ist mir zu langweilig mit den normalen Leuten da in Colorado oder zu abgedreht mit der Kakerlake. Aber ich glaube, jeder wird irgendwie eins der drei gut finden können.
Ja, auch ganz unterschiedliche Längen, oder? Also du hast gemeint, die Kakerlake ist eher kurz.
130 Seiten, ich habe jetzt das andere Buch von dem Kenji Ruf hier liegen, aber das war ähnlich, es sind so um die 380 Seiten, müsste das andere auch sein, und Juli C. hat 412 Seiten, also das ist, ist alles machbar, das kann man alles gut lesen.
Gut.
Ich sage nochmal ganz lieben Dank, Marieke, es hat mir total Spaß gemacht.
Dankeschön auch. Arne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und viel Spaß beim Lesen noch. Du hast jetzt wahrscheinlich erstmal noch weiterhin Lesephase, oder?
Ja, genau. Ich lese jetzt gerade ein Buch von jemandem, den ich auf Instagram auch kennengelernt habe, der bei Gemeiner auch veröffentlicht, Thorsten Schönberg. Mhm. Und das heißt Der Stempelmörder. Also ein Krimi mal wieder. Nach langer Zeit mal wieder ein Krimi. Und bisher ist es sehr lustig. Ich habe jetzt 120 Seiten von auch so 400 oder so weg. Und ist sehr so österreichisch halt, ne? So ein bisschen abgedreht und so ein interessanter Serienmordgeschichte auf jeden Fall. Aus der Sicht von zwei Verdächtigen und nicht von den Polizisten. Das ist schon mal was anderes.
Ah ja, cool. Da haben wir sogar noch eine vierte Buchempfehlung.
Ja, genau. Schöne Grüße an den Kollegen.
Okay. Also dann, vielen Dank und mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war also Folge 7 des Podcasts Ein Buch für. Heute mit dem Krimi-Autor Arne Dessaun. Hier noch einmal die drei Bücher, die er vorgestellt hat. Buch Nummer 1 war Abendrot von Kent Haruf. Das ist ein Buch für alltägliche Schicksale. Das zweite Buch heißt Über Menschen von Juli C. Das ist ein Buch für die guten und schlechten Seiten der Menschen. Das dritte Buch, das Arne vorgestellt hat, heißt Die Kakerlake von Ian McEwan. Und das ist ein Buch für eine umgekehrte Welt. Wie immer ist alles in den Shownotes verlinkt. Und schaut da unbedingt rein, denn in dem heutigen Gespräch haben wir noch sehr viele andere Bücher erwähnt, die dort natürlich auch drinstehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich persönlich fand es sehr spannend zu hören, wie Arne zum Schreiben gekommen ist und wie die Arbeit so abläuft, vor allem im Verlagswesen dann. Vielleicht ist ja das ein oder andere Buch für euch auch dabei gewesen. Wenn ja, freue ich mich natürlich und wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!